Ja, auch ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Nach all dem reichhaltigen und schönen Gehörten, ja, wollen wir nun einsteigen in dieses Thema. Bevor wir das tun, will ich nochmals ganz kurz beten und wir bleiben dazu sitzen. Ja, du großer Gott, wir staunen in schon so vielen Botschaften aus deinem Wort darüber, dass du in all diesen Facetten, in all den unterschiedlichen Blickwinkeln, dass du stets die Kontrolle hast, Herr. Und ich will dich bitten, dass du uns das auch heute Nachmittag groß machst bei diesem Thema, dass du die Kontrolle hast im gesamten Weltgeschehen. Und Herr, lass es doch resultieren, dass ein jeder von uns, auch ich selber, wir alle, Herr, wieder in diese Ruhe kommen dürfen, weil wir erkennen, du hast alle Hebel in deinen Händen. Mache dich groß. Wir danken dir. Amen. Amen. Ja, Corrie ten Boom, sie sagte einmal, es gibt keine Panik im Himmel. Gott hat keine Probleme, nur Pläne. Und diese Worte gingen einem Autoren ins Herz, der hat dann geschrieben, diese Worte erinnern uns daran, dass Gott niemals überrascht oder unvorbereitet ist. Zu keinem Zeitpunkt in unserem Leben. Im Himmel gibt es keine Notlage, keinen Moment, in dem Gott nicht weiß, was als nächstes geschieht. Dort gibt es nur die souveräne Sicherheit, dass Gottes Plan schön, durchdacht und unfehlbar ist. Wenn wir uns ängstlich oder überfordert fühlen, dann deshalb, weil wir versuchen, im Leben die Kontrolle zu behalten. Aber Gott sieht nicht nur das Jetzt, sondern auch das Danach. Und genau dort wirkt er. Er hat nicht nur den Überblick, sondern hält wirklich alles in seiner Hand. Du kannst dir vorstellen, dass wir Menschen nur wenige Kapitel im Buch unseres eigenen Lebens sehen. Gott aber kennt alle Kapitel von Anfang bis Ende. Es gibt keine Panik im Himmel. Gott hat keine Probleme, nur Pläne. Im Danach handelt er. Gott, der über Raum und Zeit steht. Und das gilt auch für dein und für mein Leben. Und das zeigt der große Gott auch anhand der Weltgeschichte, seiner Heilsgeschichte. Weil wenn er das Gesamte im Griff hat, ja dann folglich auch dich und mich ganz persönlich. Und vielleicht schon mal so zu Beginn als pauschale Einladung an uns alle. Ja, wenn wir uns ängstlich oder überfordert fühlen, und das fühle ich mich persönlich sehr oft im Leben, ängstlich, überfordert. Dann vielleicht deshalb, weil wir versuchen, alles selber im Griff zu haben, alles selber zu kontrollieren. Aber genau da dürfen wir bewusst loslassen. Herr, ich gebe diese Situation, ich gebe mein Leben in deine Hand. Gott, er hat die ganze Weltgeschichte im Griff. Unser Thema heute Nachmittag, demnach eben, Gott hat die Kontrolle im gesamten Weltgeschehen. Die entscheidende Frage dabei ist, können wir Gott und sein Handeln auch im heutigen, im alltäglichen Zeitgeschehen erkennen? Oder ist alles letztlich Zufall? Einfach so der Lauf der Menschen, geschehen Dinge, weil sie eben einfach geschehen. Chaotisch, ungeordnet. Geschehen sie ohne höhere Führung. Viele Menschen, Gläubige und Nichtgläubige, haben heute ja den Eindruck, mit dieser Welt stimmt etwas nicht mehr. Ist Gott auch Gott über das? Und darum müssen wir in einem ersten Punkt miteinander klären oder anschauen, Gott ist Gott über alles. Und deshalb erstens, Gott über alles, auch heute. Und zunächst müssen wir da festhalten, ja, wie ist Gott eigentlich? Gott ist Geist, Johannes 4, 24. Was bedeutet das? Gott ist Geist. Das bedeutet, Gott ist nicht begrenzt auf einen Ort. Er ist nicht Teil der Schöpfung. Er steht über allem und ist überall gleichzeitig gegenwärtig. Und selbst wenn die Schrift ja davon spricht, Satan ist der Gott dieses Zeitalters, ja. Er darf wirken, Gott lässt ihn gewähren, ja. Aber dennoch bleibt stets wahr, Gott durchdringt und trägt alles durch seinen Geist. In Hiob 34, 14 bis 15, Hiob 34, die Verse 14 bis 15, da heißt es sinngemäß, wenn Gott seinen Geist und seinen Lebensodem zurückziehen würde, dann würde alles auf einen Schlag vergehen. Es wäre alles sofort Staub. Was heißt das? Das heißt, alles, was lebt, lebt nur, weil Gott es in jedem Moment hält. Wir könnten sagen, weil Gott es in jedem Moment stabilisiert. Und deshalb ist für Gott auch die Auferstehung kein Problem. Er rief seinen Sohn aus dem Grab. Und noch deutlicher wird es in zwei weiteren Stellen, unter anderem Jeremia 23, Vers 24. In Jeremia 23, 24, da fragt der lebendige Gott, erfülle ich nicht Himmel und Erde? Und das ist keine poetische Übertreibung irgendwie, nein. Das ist eine Aussage über Gottes tatsächliche Gegenwart. Er erfüllt alles. Psalm 139, es gibt keinen Ort, der irgendwie außerhalb von ihm wäre. Wohin sollte der Mensch fliehen von seinem Geist? So wäre er doch da und würde mich halten. Und dann ist noch die Wahrheit aus Apostelgeschichte 17 in den Versen 27 bis 28. Apostelgeschichte 17, 27 bis 28. Da sagt Paulus, denn in ihm leben, weben und sind wir. Also in ihm bewegen wir uns. Unser Dasein spielt sich innerhalb von Gottes Wirklichkeit ab. Und das betrifft nicht nur Gläubige. Paulus spricht das zu den Menschen damals, als er da in Athen auf dem Areopag zu all denen, die da waren, gesprochen hat. Natürlich gibt es die Seite, dass Gott dahin gibt. In den verfinsterten Verstand, absolut. Aber es geht uns um die Wahrheit des Gottes, der alles erhält. Was bedeutet das für uns, für dich persönlich? Ich meine, wir sind Kinder Gottes. Das heißt, jeder Schritt, den wir tun, jede Begegnung, die wir haben, auch hier drüben bei den Mahlzeiten, jedes Gespräch liegt in Gottes Hand. Es ist die Lüge des Teufels, wenn wir meinen, unser Gebet kommt nur bis zur Zimmerdecke und Gott ist nicht da. Das stimmt nicht. Wenn du einen Konflikt hast in der Familie, Druck auf der Arbeit, Angst hast vor der ungewissen Zukunft, ja, da dürfen wir loslassen. Herr, ich weiß, dass du jede Situation meines Lebens durchwebst. Du bist Geist. Du bist da. Und das hat nichts mit irgendwie passivem Abwarten zu tun, sondern wir können auch sagen, das ist aktives Vertrauen auf den großen und lebendigen Gott. Mit diesem Wissen dürfen wir uns in Entscheidungen wagen. Gott durchwebt alles. Jemand sagte einmal so im Sinne, wenn Paulus aufruft, betet alle Zeit, zu jeder Zeit. Da sagte mir jemand, Philipp, das bedeutet betend leben. Mit dem Herzen einfach gestützt im Vertrauen auf den lebendigen Gott, das ist ja auch Gebet. Mit dem Herrn leben und wissen, er ist da, er umgibt mich und das lässt uns doch ruhig einschlafen. Und nun geht die Schrift noch einen Schritt weiter in Epheser 1, Vers 11. Da heißt es, er, der lebendige Gott, wirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens. Er wirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens. Das beinhaltet die Worte, er wirkt alles. Hast du dir schon einmal darüber Gedanken gemacht? Das heißt doch, Gott hat seinen Heilsratschluss, seinen Heilsplan, seine Heilsgeschichte selber geplant. Das ist sein guter Wille und er ist auch der diesen Ratschluss selber wirkt, selber ausführt. Er macht sich dafür verantwortlich, als der Allmächtige diesen Ratschluss zu erfüllen. Und nicht, er wirkt einiges davon, auch nicht, er wirkt vieles davon, alles. Dazu liegt ihm alles zugrunde, er hat sich alles geschaffen, er steht über allem. Und genau das wird doch in der Geschichte der Bibel, in der Weltgeschichte, die wir darin entdecken, konkret sichtbar. Gott über alles. Gott ist Gott über alles. Und schon damals durchwebte er mit seinem Geist und das durch alle Zeiten hindurch. Und dazu wollen wir die bekannten Verse lesen aus Daniel Kapitel 2. 20 bis 22. Daniel Kapitel 2, 20 bis 22. Daniel begann und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Gott ist es, der stets Zeiten und Zeitpunkte verändert. Er ist es, der die Könige einsetzt und absetzt. Und das ergibt doch nun für uns, ja, Norbert hat es auch so schön erklärt am Freitag, Geschichte ist nicht zufällig. Machtverhältnisse sind nicht letztlich chaotisch. Regierungen entstehen nicht und vergehen nicht außerhalb von Gottes Hand. Das ist das, was hier steht. Zugespitzt gesagt, keine Regierung kommt an die Macht, wenn Gott das nicht so bestimmt. Ganz egal, wie auch immer eine Wahl zustande kommt, wie die äußeren Umstände auch immer sein mögen, der Handelnde ist der lebendige Gott. Und genau da wird es ja praktisch und für uns alle herausfordernd. Denn wenn das stimmt, dann müssen wir Gottes Handeln auch heute in der konkreten Weltgeschichte erkennen können. Nicht nur in der Theorie, sondern in realen Reichen, bei realen Königen, in den realen Entwicklungen, auch heute. Und da zeigt uns die Bibel so einiges anhand der Vergangenheit, wo die Bibel uns Weltgeschichte zeigt. Gehen wir mal zurück, Zeitmaschine, in die Vergangenheit, miteinander nach Assyrien. Und das Schöne ist, bei diesem Thema, Gott hat die Kontrolle, Norbert hat uns gezeigt, wie Gott ab Persien oder gegen Ende Persiens die Kontrolle gehabt hat, mit all diesem faszinierenden rund um das Kreuzesgeschehen, mit all diesen Auswüchsen. Heute gehen wir einen Schritt zurück und sehen, wie Gott die Kontrolle hat. Heute Morgen hatten wir einen Ausblick in die Zukunft und haben gesehen, wie Gott die Kontrolle hat. Gott hat stets die Kontrolle. Und damals in Assyrien, da entdecken wir das auch. Und das ist der zweite Punkt. Assyrien, Gottes Route. Und da lesen wir mal die Verse, Jesaja Kapitel 10, die Verse 5 bis 7. Assyrien, Gottes Route. Jesaja 10, 5 bis 7. Wehe Assyrien, der Rute meines Zorns, der in seiner Hand den Grimm oder den Stock meines Grimms trägt. Gegen eine gottlose Nation werde ich ihn senden und gegen das Volk, dem ich zürne, will ich ihn aufbieten, damit er Beute macht und Raub holt und es zertritt wie Kot auf der Gasse. Aber er meint es nicht so. Und sein Herz denkt nicht so, sondern er nimmt sich vor, Völker umzubringen und auszurotten, und zwar nicht wenige. Assyrien. Das war damals ein gewaltiges Weltreich, eben Jesaja lebte zu dieser Zeit. Das war bekannt für die Brutalität. Das war bekannt für seine Härte, seine Eroberungszüge. Da wurde Gewalt öffentlich inszeniert. Da war man stolz drauf. Da wurden Menschen, Rebellen gehäutet und gepfählt. Assyrien war eine Militärsupermacht, innovativ, weit fortgeschritten. Und viele haben sich ergeben, weil sie wussten, gegen Assyrien können wir nur verlieren. Die Feinde hatten Angst. Das war ein bestialisches, riesiges Weltreich. Und genau über dieses Reich, über dieses angsteinflößende Reich, da spricht Gott. Und was er sagt, das ist erstaunlich. In den Versen 5 bis 6 haben wir gelesen, Assyrien, der Rute meines Zorns, der in seiner Hand den Stock meines Grimms trägt. Gegen eine gottlose Nation werde ich ihn senden und gegen das Volk, dem ich zürne, will ich ihn aufbieten. Was sagt Gott da? Assyrien, Rute meines Zorns? Assyrien trägt den Stock meines Grimms? Das bedeutet doch, Gott nennt Assyrien nicht einfach ein mächtiges Reich, er nennt es seins. Und stellt euch vor, für die damalige Zeit, dieses Reich, das ging vom Nildelta in Ägypten bis zum Iran. Riesig. Und Gott sagt, du bist der Träger meines Grimms. Du bist die Rute in meiner Hand. Sein Werkzeug. Das ist wie wenn du zu Hause einen Hammer in die Hände nimmst. Oder das ist wie, wenn wir uns vorstellen, zwei Kämpfer, die sich gegenüberstehen und der eine ist klein und reicht mit dem Kopf dem Gegner gegenüber gerade mal bis zur Hüfte. Und jetzt kommt ein anderer und nimmt den Großen mit dem Zeigefinger und dem Daumen und sagt, ich sende dich jetzt dahin und du machst jetzt das. Das ist beeindruckend. Assyrien handelte, es eroberte, es wendete Gewalt an. Und in den Nachrichten käme das dann so, wenn wir Fernsehen gucken, und das käme dann so, ja, Assyrien eroberte dieses Land und dieses Land. Und Assyrien eroberte dies und das. Und Assyrien will jetzt auch noch dieses Land und das auch noch. Und beim genauen Hinsehen entdecken wir, es ist letztlich Gott, der handelt. Und noch deutlich wird es in Vers 6, wenn es heißt, gegen eine gottlose Nation sende ich ihn. Gegen das Volk, dem ich zürne, will ich ihn aufbieten. Das ist doch interessant. Gott spricht hier von diesem Weltreich so, als wäre es ein einziger Mensch. Ich biete ihn auf. Da sehen wir die Größe Gottes. Das Schöne für dich und mich hierbei ist, wenn wir erleben, dass Menschen egoistisch handeln, wenn wir erleben, dass sie brutal handeln, dann können wir darauf vertrauen, dass auch in dem Gott souverän bleibt. Auch in deiner Situation. Gott spricht zu Assyrien vom Nildelta bis zum Iran. Ich sende dich. Du tust das in Du-Form. Ja, und dann hat Gott auch dein persönliches Leben im Griff. Wir müssen nicht selber die Welt retten. Nein, da ist jemand, der hat einen Plan und der handelt danach. Ein Weltreich ist auf dem Vormarsch, aber Gott gab dem Befehl. Und jetzt kamen wir in unserem Text, da gibt es noch eine wichtige Spannung, die wir verstehen müssen. In Vers 7, Jesaja Kapitel 10, Vers 7. Aber er meint es nicht so. Und sein Herz denkt nicht so, sondern er nimmt sich vor, Völker umzubringen, auszurotten, und zwar nicht wenige. Das ist doch höchst faszinierend. Ja, Assyrien hat ganz andere Motive. Es will erobern, es will zerstören, es will Macht, und Assyrien denkt nicht, wir tun Gottes Willen. Im Gegenteil, es merkt es nicht einmal. Oder die haben doch nicht gedacht, wir tun das jetzt für ihn. Nein, es hat gedacht, wir sind stark, wir sind so gut. Und auch heute, da weiß es doch kein Politiker, wenn er Gottes Willen ausführt. Außer er ist vielleicht Kind Gottes, aber auch dann, manchmal gebraucht uns Gott doch, ohne dass wir das merken. Oder wir sind es uns nicht bewusst. Er meint es nicht so und sein Herz denkt nicht so. Gott steht über jedem Herz. Und darin sehen wir nun eben etwas ganz Tiefes. Gott gebraucht ein gottloses Reich, um seine Ziele zu erreichen. Ohne dass dieses Reich ihn kennt oder ihm gehorchen will, ihm die Ehre geben will. Was nehmen wir hieraus mit? Es zeigt uns doch, Gottes Wirken ist so oft verborgen. Nach außen, da sehen wir nur das Handeln der Menschen. Ihre Entscheidungen, ihre Macht, ihre Ziele. Aber dahinter wirkt Gott. Still, leise. Und das heißt doch für uns, wir sollen nicht nur auf das Sichtbare schauen. Denn wenn wir das tun und stets sehen, was vor Augen ist, wie schnell sind wir unsicher? Wie schnell haben wir Angst? Aber wenn wir lernen, mit Gottes Perspektive zu denken, da wächst unser Vertrauen. Und ganz praktisch, wenn wir Unrecht, wenn wir Gewalt, wenn wir Ungerechtigkeit in der Welt erleben, dann kann uns das schockieren. Aber Assyrien zeigt uns, selbst in scheinbar chaotischem Handeln, da wird Gottes Plan verwirklicht. Das heißt, du und ich, wir müssen uns nicht fürchten vor Menschen oder Mächten, sondern wir dürfen uns bewusst unter Gottes Schutz stellen. Wir dürfen uns bewusst machen, wir stehen unter seinem Schutz, dem, der alles durchwebt. Und das ist tröstlich. Gottes Hand wirkt auch in Situationen, die wir nicht ändern können. Und wir dürfen uns ermutigen, gegenseitig innerlich frei zu bleiben. Und nun aber, warum bietet Gott ein solches Reich gegen die Zierde, gegen sein geliebtes Volk Israel auf? In Jesaja 10, Vers 12 heißt es, Gott will seine Ziele erfüllen. Und da gehören auch sehr unangenehme Wege dazu. Es heißt da, und es wird geschehen, wenn einst der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollendet hat. Da sehen wir Gottes Ziel. Das Werk am Berg Zion zu vollenden. Und wenn wir dann den Jesaja-Text hier weiterlesen würden, Gott richtet dann auch Assyrien wegen des Hochmuts. Aus Sacharja 2 wissen wir, Gott hat für jedes Herz, das sich erhebt, in Hochmut gerät, einen passenden Schmied. Gott schmiedet durch die Zeiten hindurch, bis er all seine Ziele erreicht, bis Christus wiederkommt. Gott hat die Kontrolle im gesamten Weltgeschehen. Und an diesem Punkt haben wir gesehen, auch über mächtige und brutale Systeme. Gott hat sie im Griff. Und nun in den nächsten beiden, und das sind auch die letzten beiden Punkten, da sehen wir zusätzlich, wie Gott innerhalb von Weltreichen die Anführer völlig beherrscht. Bei den nächsten beiden Punkten oder bei den nächsten beiden Weltreichen, die da kamen, da berichtet uns die Bibel mehr über das Handeln mit diesen Personen. Und da sind wir beim dritten Punkt. Nebukadnezar, Gottes Diener. Das Weltreich Assyrien nahm also ein Ende und im Verlauf der Geschichte wurde Nebukadnezar König. Und da heißt es in Daniel 2, 37 bis 38, Daniel Kapitel 2, 37 bis 38, Du, o König, bist ein König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht, die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. Babel, das war dann auch ein Weltreich mit militärischer Macht und zusätzlich war es ein Mittel oder der Mittelpunkt von Kultur und Wohlstand. Nebukadnezar war so ein fähiger Mensch, stark, klug, weise, geschickt, alles in der Ordnung zu regieren und zu halten. Und so kräftigte er all das über die Jahre hinweg zusammen zu einem richtig starken, stabilen Weltreich. Wir haben gelesen, all das, was ihn ausgemacht hat, hat er von wem bekommen? Hat er sich das selber angeeignet? Nein, Gott hat es ihm gegeben. All das, was er erreicht hat, kam von Gott, nicht aus eigener Kraft. Wir haben es gelesen, Königtum. Er setzt Könige ab und ein. Macht, Stärke, Ehre, Souveränität, kommt alles vom lebendigen Gott. Und über diesen gewaltigen Weltherrscher lesen wir nun in Jeremia 27 ab Vers 5. Das war ein mächtiger Herrscher. Jeremia 27, 5 bis 8. Ich habe durch meine große Kraft und meinen ausgestreckten Arm die Erde, den Menschen und das Vieh auf dem Erdboden gemacht und gebe sie dem, der recht ist in meinen Augen. Und nun habe ich alle diese Länder in die Hand meines Knechtes, Nebukadnezars, des Königs von Babel, gegeben. Sogar die Tiere des Feldes habe ich in seinen Dienst gestellt. Und alle Völker sollen ihm und seinem Sohn und seinem Enkel dienen, bis auch die Zeit für sein Land kommt und viele Völker und mächtige Könige es unterjochen werden. Es soll aber geschehen, das Volk und das Königreich, das Nebukadnezar, dem König von Babel, nicht dienen will und seinen Hals nicht unter das Joch des Königs von Babel beugen will und so weiter. Wir sehen hier eindrücklich, Gott ist nicht ein Zuschauer der Geschichte. Er lenkt die Wege der einzelnen Könige. Und nun sehen wir, wie sehr Gott den Nebukadnezar beherrscht. Wir haben es gelesen im Text, mein Knecht. Und da steht im Grundtext das Wort Sklave. Das ist beeindruckend. Aus Gottes Blick ist ein absoluter Weltherrscher einfach ein Sklave. Ein Sklave tut jederzeit das, was sein Herr will, ob Tag oder Nacht. Da ist also ein Individuum, da ist ein Mensch mit Eigenwillen, mit großem Stolz und Arroganz, und der steht komplett unserem Gott als Sklave zur Verfügung. Gott hat die Kontrolle. In Vers 6 haben wir gesehen, hier in Jeremia 27, Gott erklärt, dass er selbst es war, der Länder der damaligen Welt in die Hände Nebukadnezars gab. Menschlich sichtbar ist wieder, boah, Nebukadnezar ist stark. Boah, der nimmt sich einfach, was er will. Schlagzeilen, Nachrichten, die machen uns Angst. Aber er ist in Gottes Hand ein Knecht, der das ausführt, das in Anspruch nimmt, was Gott ihm gibt. Er ist der alles bewirkende Gott. Und das ist mutmachend, wenn wir auf die USA schauen. Das ist mutmachend, wenn wir auf Russland schauen. Das ist mutmachend, wenn wir auf die Weltmächte schauen, die Interessen haben, die in ihren Interessen handeln. Und übrigens, wenn wir uns mit Gottes Kontrolle beschäftigen, sehen wir so oft die aktive Seite, also wer jetzt einnimmt und so. Aber der Text in Jeremia macht deutlich, alle diese Länder in die Hand meines Knechtes gegeben. Das heißt, Gott kontrolliert auch die nicht aktiven Länder, die da einfach in die Hand des anderen gegeben werden. Gott ist in Kontrolle universal. Nicht nur über Israel, nicht nur über Babel, sondern auch die, die sich unterjochen müssen. Das heißt für uns, niemand kann sich der souveränen Kontrolle Gottes entziehen. Brechen wir das mal auf dich und mich herunter. Vielleicht ist dein Leben im Moment gar nicht so großes Weltgeschehen, könnten wir sagen. Vielleicht ist es kleiner. Da geht es vielleicht nicht um Reiche oder Politik, sondern vielleicht um eine offene Frage. Vielleicht eine Sorge, die dich nachts wach hält. Eine Situation, die du nicht kontrollieren kannst. Und genau da trifft doch dich und mich dieser Text auch. Denn die Frage ist nicht nur, hat Gott Nebukadnezar in der Hand gehabt, sondern glaube ich, dass Gott auch das Kleine in meinem Leben in seinen Händen hält? Und wir haben doch gelesen, Gott hat sogar die Tiere des Feldes dem Nebukadnezar gegeben. Ja, wenn er die Tiere im Blick hat, ja, dann hat er auch dich und mich im Blick. Und dazu sind wir noch seine Kinder. Wie oft denkst du, ja, Gott, der ist für die großen Dinge zuständig, aber für mein Chaos, für meine Angst? Doch genau das sprengt dieser Text. Der Gott, der die Weltreiche lenkt, das ist auch der, der deinen Weg lenkt, auch meinen Weg lenkt. Nicht distanziert, nicht theoretisch, sondern ganz konkret. Vielleicht bleibt manches unverständlich, aber eines kannst du, eines kann ich heute tun. Wir können loslassen. Nicht, weil alles vielleicht gut ist, nein, sondern weil er gut ist. Nicht, weil du verstehst, sondern weil er regiert. Um das geht es doch. Weil er regiert. Und vielleicht ist das größte Wunder gar nicht, dass Gott die Weltgeschichte lenkt, sondern vielleicht ist das Wunder, dass ein Mensch innerlich ruhig werden kann, mitten in einer Welt, die außer Kontrolle geraten oder zu geraten scheint. Meine Lieben, Gott schmiedet weiter. Er lenkt. Und nach Babel kam Medo-Persien oder Persien. Und das ist der vierte und letzte Punkt. Und da denken wir wieder an diesen Rundumblick über die verschiedenen Aspekte, die wir gehört haben, von früher bis in die Zukunft der Offenbarung. Gott hat die Kontrolle. Letzter Punkt, viertens, Kyrus, geführt durch Gottes Hand. Und da lesen wir nochmals Jesaja 45, 1 bis 4. Jesaja 45, 1 bis 4. So spricht der Herr zu Kyrus, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Ich selbst will vor dir herziehen und das Hügelige eben machen. Ich will eherne Türen zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Ich will dir verborgene Schätze geben und versteckte Reichtümer, damit du erkennst, dass ich der Herr es bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott Israels. Um Jakobs, meines Knechtes, und Israels, meines Auserwählten willen, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Und ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Das Erste, was fasziniert ist hier, dass Gott diese Voraussage dem Jesaja ungefähr so rund 200 Jahre im Voraus gegeben hat. Und das ist dann genauso geschehen. Es zeigt auch seine allumfassende Kontrolle über Raum und Zeit. Bei ihm gibt es nur Pläne. Und durch Kyrus, den König von Persien, das war dieser nämlich, dieser Kyrus, Jesaja 45, 1 bis 4, wahrscheinlich der größte und mächtigste König Persiens. Durch Kyrus, den König von Persien, hat Gott seinen Plan weitergeführt. Und ist dir das nun aufgefallen, wie das hier in Vers 1 steht? Da heißt es, über diesen heidnischen König, seinem Gesalbten. Vers 1. Und da steht das gleiche Wort wie bei Jesus. Gesalbten, wie bei Königen Israels. Das ist doch überraschend. Ein heidnischer König wird von Gott Gesalbter genannt. Das zeigt uns nicht Erkenntnis, sondern Gottes Entscheidung macht jemanden zu seinem Werkzeug. Und jetzt ist es absolut beeindruckend, was in diesem Text geschieht. Da wird Gott ganz persönlich, noch viel persönlicher, als wir das bei Nebukadnezar oder bei Assyrien gesehen haben. Hier entdecken wir nun, Gott kontrolliert ganz persönlich alle Feinheiten der Weltgeschichte. Wir haben nämlich gelesen, dessen rechte Hand ich ergriffen habe. Stell dir das einmal vor. Das ist unglaublich. Gott gibt nicht nur Richtung, sondern Gott führt aktiv, wie ein Vater sein Kind über den Fußgängerstreifen begleitet. Kyrus, er regiert nicht einfach, er wurde geführt Schritt für Schritt. Und das nennen wir doch mal Kontrolle, nicht wahr? Bei dir und mir als Kinder Gottes ist das ja ein kostbarer Zusammenhang. Wenn Gott einen Weltherrscher an der Hand nimmt und ihm die Schritte geht, die er gehen soll, wie viel mehr führt er dich und mich den guten Weg? Als Vater, sein Kind an der Hand. Und das geschieht jetzt eben nicht mystisch irgendwie, nein, oft einfach alltäglich. Bei dem, was wir denken, bei dem, was wir planen, bei dem, was wir entscheiden. Und jetzt kommt schon wieder dieses Erstaunliche in Vers 4. Ohne dass du mich kanntest. Kyrus hat das auch nicht gemerkt. Eben nicht mystisch. Straffe Führung Gottes, aber unbemerkt. Und wir haben gelesen in den Versen 1 und 2 von Jesaja 45, Gott ist es, er wirft Völker vor Kyrus nieder, er öffnet ihm Türe und Tore, er macht das Hügelige eben und räumt Hindernisse aus dem Weg. Und nochmals, Kyrus war der mächtigste König Persiens. Wozu hat Gott das gemacht? Wozu räumt er dem Kyrus alles aus dem Weg? Wozu lenkt Gott Weltgeschichte? Und das sehen wir in Vers 4. Um Jakob meines Knechtes und Israels meines Auserwählten willen, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Da spricht er über Kyrus. Und ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Meine Lieben, für Israel, alles, was in den Versen 1 bis 3 beschrieben wird, dient dem Ziel in Vers 4, Israel. Stellt euch das mal vor, dem Kyrus einen Ehrennamen gegeben, für Israel. Nicht für die Nationen. Während viele Nationen meinen, sie seien das ultimative und das ach so gut studierte und beste Land überhaupt der Welt, Gott schaltet seine Kontrollhebel mit Blick auf Israel. Und im Endeffekt haben alle Konflikte auf dieser Welt mit dem zu tun. Es geht in Gottes Geschichte mit der Welt um sein Volk, um es dort zu haben, wo es letztlich sein muss. Und plötzlich traf nämlich dieser Kyrus eine Entscheidung, die hätte niemand erwartet. Er erlaubte dem Volk Israel, nach Jerusalem zurückzukehren. Gott hat Hügel eben gemacht, alles aus dem Weg geräumt. Und was geschah? Esra 1, die Verse 1 bis 3. Israel durfte zurück. Der Tempel wurde wieder gebaut. So gebraucht Gott auch heutige Regierungen. Nochmals, Norbert hat es auch schon erwähnt, 29. November 1947, die UN-Vollversammlung stimmt Ja zu Israel. Das ist menschlich nicht erklärbar. Gott, er kontrolliert alles. Gegen alle menschliche Logik. Und da kommen wir zum Schluss. Gott hat die Kontrolle im gesamten Weltgeschehen. Er ist der alles bewirkende Gott. Und zeigt sich der Auferstehungssonntag dabei nicht wie der Höhepunkt dieser Linie? Jesus Christus, der auferstanden ist, der den Tod überwunden hat, der das größte Hindernis somit gebannt hat, der Tod hat seine Macht verloren und er ist in den Himmel gefahren. Er hat das Zeitliche und auch das Vergängliche durchschritten. Und es kommt der Tag, da wird Gott ihn senden. Wenn Gott geschmiedet hat, eins nach dem anderen, Israel da ist, wir erleben es heute schon mit. Wenn Gott zu Ende geschmiedet hat, da kommt Jesus zurück und er wird den Himmel auf diese Erde bringen. Das ist absolut gewaltig. Selbst Jesus Christus wird von ihm, dem lebendigen Gott, gesandt. Gott hat die Kontrolle. Es heißt in Apostelgeschichte 3, 20 bis 21, und ich will das lesen nach der Neues Leben Übersetzung. Apostelgeschichte 3, 20 bis 21. Meine Lieben, Gott hat das volle Sagen. Da heißt es, dann brechen herrliche Zeiten an. Und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden. Und er wird euch sogar Jesus, den Christus, wieder senden. Doch bis Gott alles erneuert, wird Jesus im Himmel bleiben. Wie Gott es vor langer Zeit durch seine Propheten angekündigt hat. Gott kontrolliert auch Jesus. Also wenn wir auf die Geschichte schauen, Assyrien, Nebukadnezar, Babel, Kyrus, Persien, wir sehen immer dasselbe Muster. Menschen handeln, mächtige Nationen erheben sich, Entscheidungen fallen, aber Gott zieht die Fäden. Und heute an Ostern zeigt sich diese Kontrolle eben in wunderbarster Art und Weise. Jesus ist auferstanden. Nicht als Opfer der Umstände, sondern als derjenige, der alles vollendet, der alles zusammenführt. All das, was heute noch zerbrochen scheint. Und das ist nicht nur eine historische Wahrheit oder irgendwie, sondern es ist eine Einladung an dich und mich. Dein Leben liegt in Händen, die sind größer als jede Macht, größer als jede Sorge, größer als jede Unsicherheit. Er spricht zu einem riesigen Weltreich wie mit einem einzigen Menschen. Nichts liegt außerhalb von seiner Hand. Du darfst loslassen. Er lenkt, er wendet alles zum Guten. Und das ist auch dann der Fall, wenn dein Leben vielleicht wie ein Trümmerhaufen aussieht, wie oder dann, wenn du nur Fragmente in deinem Leben erkennst. An diesem Sonntag, an diesem Auferstehungssonntag dürfen wir staunen. Die Auferstehung Jesu ist das größte Zeichen dafür, dass Gott real und wirksam ist, alles kontrolliert. Seine Macht, sie durchdringt Geschichte. Seine Macht durchdringt Reiche. Seine Macht durchdringt jedes Menschenleben, auch deins und meins. Gott hat die Kontrolle. Und darin liegt deine und meine tiefste Sicherheit. Amen. Ja, ich will gerne zum Abschluss nochmals beten. Ja, Vater im Himmel, wie herrlich ist uns dein Wort, das uns immer wieder zeigt, auch gegen jede menschliche Logik, wie du lenkst. Du bist der Gott, der alles bewirkt. Das heißt, wir können dich auch heute im Weltgeschehen erkennen. Alles dient letzten Endes deinem Plan, deinem Ziel. Und irgendwo willst du uns, jeden von uns in deinem Plan auch gebrauchen an dem Platz, wo du uns hinstellst. Dafür danken wir dir. Und wir können nur staunen, ob Assyrien, ob Babel, Persien, dann auch Griechenland, Rom und all das, was kommt, Herr, du hast die Kontrolle. Wir können dich nur staunen, anbeten und ja, es macht uns so Mut zu sehen, dass die größten Regierungen oder Regierungsmitglieder, die größten Könige, Herr, letztlich einfach eingesetzt sind von dir. Und das ist in dem Moment so, wenn wir uns das in Erinnerung rufen, wie wenn ein großer Stein uns einfach vom Herzen fällt. All das liegt in deinen Händen. Du hast deinen Sohn aus dem Grab gerufen, Herr. Und auch ich habe Angst vor dem Tod. Große Angst. Aber das macht uns Mut. Das ist alles unter deiner Kontrolle. Und wir wollen dir nun unser Leben anbefehlen, loszulassen, jeder für sich, wo vielleicht wir krampfhaft versuchen, die Kontrolle zu behalten, Herr. Vielleicht nachts wach liegen, weil wir Sorgen und Nöte haben und wir merken, wir kriegen es nicht in den Griff. Wir dürfen loslassen im Wissen, du kontrollierst alles. Du umgibst uns. In dir leben wir, in dir bewegen wir uns. Du bist da, du erfüllst alles durch deinen Geist. Und dafür wollen wir dir die Ehre geben. Amen.